Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Servus, liebe Landwirt-Fans. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin die Magdalena Moser, euer heutiger Host. Normalerweise schreibe ich Beiträge für die Rubrik Rind. Heute darf ich mal ein Interview führen mit dem Gstrein Andreas. Der sitzt mir gerade gegenüber und er ist Graufi-Züchter und kommt aus Sölden. Andreas, möchtest du und dein Betrieb bitte kurz vorstellen?
Ja, wie gesagt, ich bin der Gstrein Andreas, komme aus Sölden im hinteren Hötztal. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in einer kleinen Struktur im Berggebiet mit 330 BHK-Punkte. Mein Besatz am Betrieb ist mit der Rolla Graufi, also 5 Kühe. Die Nachzucht, sprich 2 Kolbinnen mit 2 Jahren, dann weitere Nachzucht, 3 Jahrlinge und 2 weitere Kälber vom Frühjahr, also sagen wir so vom Herbst eigentlich. Und auch die Vollmilchkälber, die wir auf dem Betrieb haben, die wir in Form vom Tiroler Urkalb produzieren und dann über Rinderzucht Tirol vermarktet werden an die Firma Hürtnagel.
Wir haben gerade einen Gruß außerhalb vom Fenster. Die Hähner sagen schnell Hallo. Jetzt hast du eben einen relativ für Österreich einen klar strukturierten Betrieb. Wie schaut das jetzt, sage ich mal, im Tiroler Oberland aus? Ist dein Betrieb da, entspricht der jetzt eher der durchschnittlichen Betriebsgröße oder gehörst du eher zu den Kleinen?
Also, wenn wir jetzt vom Tiroler Oberland sprechen, auf der sogenannten, das ist die Region West, sprich der Bezirk Imst, Landeck und Reute, also in der Inntalfurche am Beginn zu Imst, da gibt es wesentlich die größeren Betriebe, also Milchviehbetriebe oder Ackerbaubetriebe und ein Teil Gemüse. Aber im Umfeld, in den Talschaften des Ötztal, des Bietztalers, aber vor allem im Bezirk Landeck, da sind die Betriebe relativ klein strukturiert, werden im Nebenerwerb geführt. Und da ist meine Größenordnung schon, da die sagen, ein mittlerer, aber trotzdem noch kleiner Betrieb.
Beim Herfahren habe ich es für die Zuhörer jetzt zum Verständnis, ich komme aus Oberösterreich, da ist mir die engen Bergstraßen jetzt nicht so gewohnt. Und ich war dann sehr fasziniert, dass ich mitten im Ort von Sölden Betrieb eben eine Formel aus dem Nichts gefunden habe. Was sind da so die Herausforderungen, wenn man einfach am Berg in beengter Dorflage Landwirtschaft betreiben will?
Ja, die besonderen Herausforderungen, glaube ich, sind je nach Jahreszeit. Wir natürlich da in Sölden sind stark vom Tourismus geprägt. Jetzt im Sommer ist eher so Sölden ein Durchzugsurlaubsort. Also wo der Übergang über das Dimmelsjoch ist oder nach hinten, nach Obergurgl, nach Fendt. Aber speziell in den Wintermonaten ist man schon stark konfrontiert, weil durch die Gäste und durch den starken Tourismus ist das Ganze eingeengt und da muss man noch in etlichen Bereichen drüber nachdenken, wie man jetzt am Betrieb das eine oder andere bestückt, sage ich jetzt einmal, wenn man die Zulieferung hat von Stroh oder wenn man einmal eine Zulieferung hat für Kraftfutter, dann schaut man da drauf, dass man nicht unmittelbar am Wochenende oder wo es stark frequentiert ist, da schaut man drauf, dass man noch einen gewissen Zeitraum ist, wo ein bisschen ein Puffer ist, wo jetzt nicht so starke Frequenz ist. Aber das lässt sich relativ gut abstimmen, weil man, das ist nicht unmittelbar jetzt, das ist ja schon länger und da hat man eigentlich das schon im Auge und schaut, dass das ganz gut am Ablauf hat und dass sich da kein Stress entwickelt gegenüber der Nachbarschaft und sonst.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Eine ganz andere Herausforderung ist wahrscheinlich die Platzproblematik, oder? Du hast dich ja im Jahr 2012, glaube ich, war es, oder? Wieder dazu entschieden, dass du einen Anbindestall baust. Hast du damals auch schon überlegt, ob sie eine Laufstall irgendwie bei dir ermöglichen lässt? Oder war das für dich von vornherein klar, das geht sich platztechnisch einfach nicht aus? Ich baue im Jahr 2012 noch einen Anbindestall.
Also ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Vater oder von meinen Eltern 2004 übernommen. Relativ eine alte Bausubstanz. Man sieht es vielleicht auch in der bildlichen Darstellung. Nach Süden ausgerichtet vor mir ist der Nachbar als Wohnobjekt. Und an der Nordseite und nach Osten hin ist der ursprüngliche Betrieb also als Wohnhaus und als Wirtschafts- und Stallgebäude gewesen, wie ein L. Und nach längerem Nachdenken habe ich schon immer den gewissen Blick über das Tellerrand hinaus gehabt und da ein bisschen ja, geliebäugelt, einen Laufstall ins Auge zu fassen. Und haben mir auch etliche Betriebe angeschaut, in einer gewissen kleinen Struktur. Aber dann auch mit der Beratung durch die Landwirtschaftskammer und durch die Planungsstelle bin ich eigentlich zum Entschluss gekommen, dass ich einfach aufgrund der engen Situation und aufgrund der Gegebenheit und aufgrund meiner Feldstücke, die jetzt zwar südöstlich liegen, und auch im Hang sein und da eher die Herausforderung ist, die Zufahrt und das Ganze im Hang zu platzieren, habe ich mir entschlossen, eben denn das alte Wohnhaus, sprich, und das alte Wirtschaftsgebäude abzureißen und an dem Standort zu errichten und als Anbindestall dementsprechend auch wieder zu platzieren.
Hat es da damals von den Nachbarn irgendwie eine Art Einwand gegeben, weil dein Stall ist ja wirklich unmittelbar neben den Nachbarn, dass die das jetzt eigentlich nicht wollten, dass da jetzt wieder ein Stall hinkommt und da wieder Kühe mitten im Dorf stehen? Oder hast du da von der Bevölkerung eher Unterstützung erfahren?
Also unmittelbar aus der Nachbarschaft ist da schon ein bisschen mit einem kritischen Auge betrachtet worden, wenn jetzt da das alte Wohnhaus und sprich das Wirtschaftsgebäude auf dem Standort abreiße und am Wiederaufbau ins Auge fasse. Und ich bin schon 2010, 2011, wo ich das Ganze planlich dargestellt habe und das einmal auch im Auge gekommen habe, umzusetzen mit der Bestimmung von seitens auch der Gemeinde, aber auch auf Intervention des Nachbarn, mit jenem Thema konfrontiert geworden, einmal die Geruchsbelastung und die Lärmbelastung. Aber da habe ich eigentlich recht gute Rückendeckung gehabt, einmal durch die Institution, die mir den Lärmpegel gemessen haben und weiter so die Geruchsbelastung. Und wenn man das vergleicht mit großen landwirtschaftlichen Betrieben, in meiner Größenordnung, ich erziele im Durchschnitt zwischen 8 bis 10 GVE, wenn ich meinen Betrieb voll besetzt habe. Und das sind eigentlich geringe Zahlen in der Bemessung. Und das hat man oft eigentlich auch bestätigt, dass das eigentlich nicht das Problem sein dürfte. Aber im Vorfeld habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und ich habe auch meine bauliche Entwicklung in der Planung mit einfließen gelassen und habe das dementsprechend so ausgeführt, wie es eigentlich für mich, um keinen Stress für die Zukunft zu haben mit den Nachbarn, habe ich das so also abgesteckt.
Jetzt ist ja so, mit einem Betrieb mit 8 Kühe, ich glaube, da braucht man uns kein Blatt vom Mund nehmen, wird man nicht reich. Und die Baukosten sind, es ist jetzt eine Vermutung von mir, aber ich glaube, die ist nicht ganz falsch, sind ja um ein Vielfaches höher auf den Stellplatz gerechnet, wie wenn jetzt ein Bauer in einer begünstigten Lage einen Stall, sage ich mal, für 40 oder 50 Kühe baut. Es ist einfach eine andere wirtschaftliche Situation, dass man wahrscheinlich mit Förderungen niemals zu 100% gerecht machen kann. Hast du jemals die Frage gestellt, einfach in dieser erschwerten Dorflage und eben in dieser oft einmal wirtschaftlichen herausfordernden Lage, den einfachen Weg zum Gehen, unter Anführungszeichen, und sagen, okay, ich höre einfach mit der Landwirtschaft auf? Oder war das für dich immer klar, nein, ich baue im Dorf und ich widerstehe dem Strukturwandel?
Also ich habe mir schon meine Gedanken gemacht und ich habe eigentlich auch schon mit meinen Eltern und vor allem mit dem Vater als Kind und da bin ich hingewachsen in diese Wurzel, in diese Bodenständigkeit, dass ein kleingestruckter Betrieb mit viel Idealismus, mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft zu führen ist. Und irgendwo in meinem Denken habe ich mir allem schon gedacht, ich möchte also einen Betrieb in einer Größenordnung haben für 4, 5 Kühe mit der Nachzucht, mit der Jungviehaufzucht, also dahingehend zwischen 10 und 14 Stück. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber als habe ich allem schon gewusst, reich wird man nicht damit. Und das Umfeld oder die Nachbarn haben gesagt, warum machst du nicht auf dem Standort aufgrund der touristischen Lage von uns, von Sölden, ein Appartementhaus? Aber das hat mich eigentlich nie interessiert, weil meine Leidenschaft Bauer ist. Und ich habe einfach ein Ziel gehabt. Und mein Ziel ist gewesen, wenn ich auf dem Standort etwas realisieren kann, oft auch nehmen sie es ins Auge. Und habe oft auch in einer gewissen zähen Entwicklung aufgrund vom Umfeld, habe ich glaube das recht gut hinkriegt, dass ich jetzt da aufgrund der Größenordnung der baulichen Bausubstanz und der Betrieb, und das ist mir allem schon bewusst gewesen, im Nebenerwerb zu führen ist, das ist eigentlich für mich nie kein Thema gewesen. Ich weiß, dass die ganze Finanzierung in Zusammenhang mit den Nebeneinkünften, wo ich ja beschäftigt bin, gewesen bin, muss ich jetzt sagen, in die Wintermonate bei den Bergbauern in Sölden, wo ich auf meinem Standort, das unmittelbar daneben ist, 2005 das Wohnhaus errichtet habe und da auch eine Ferienwohnung für 4 bis 6 Leute habe und das Ganze eigentlich im Auge gehabt haben, dass man das durch Unterstützung oder durch die Investitionsförderung, die jetzt nicht weltbewegend ist in dieser Größenordnung, aber es ist auch ein Teil der Finanzierung und auch durch die Unterstützung, sage ich jetzt einmal, der Einrichtungen mit Land Tirol, das ist der Landeskulturfonds, wo auch ein Darlehen zu einem vernünftigen Zinssatz offen gehalten worden ist. Wenn ich die Parameter im Auge gefasst habe, auf der Hand genau gewusst, dass es machbar ist. Und wenn der positive Wille und der Ehrgeiz und das Ganze, wo ich eigentlich für Jugend auf eingewachsen bin, hat das eigentlich zu dem Punkt gebracht, dass ich so dementsprechend realisiert habe. Und wenn ich heute nachdenke, die Zeit geht relativ schnell, 2012 habe ich das finalisiert und jetzt schreiben wir 2026, also mittlerweile sind schon etliche Jahre ins Land gezogen und ich glaube, mir geht es ganz gut damit.
Würdest du heute nochmal gleich handeln, also wieder einen Anbindungsstall bauen oder wäre das heute schwieriger? Also wir leben ja schon in einer Zeit, wo diese Haltungsform ja eine massive Diskussion ist. Beziehungsweise ist diese Diskussion überhaupt berechtigt, weil gerade wenn man jetzt oft so Umbaulösungen anschaut, die zu einem Laufsteg umgebaut worden sind, die sind ja auch oft nicht ganz so ideal. Gerade ein Stichpunkt auf Sackgassen, dass die Tiere nicht ausweichen können, dass dann auch arbeitswirtschaftlich eigentlich keine Erleichterung gebracht hat. Also da konnte man ja jetzt ganz viele Punkte aufzählen.
Ja, wir wissen, dass wir durch die letzten Jahre massiv konfrontiert worden sind mit dem Begriff Tierhaltung, Tierwohl. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir allem darauf hingewiesen werden und es ist eigentlich auch die politische Entscheidung und Weichenstellung in Interessensvertretung, dass mit der Zeit und auch in Zukunft der Fokus auf den Laufstall gerichtet wird. Aber was muss man sich vor Augen führen in einer kleinstrukturierten Landwirtschaft und da ist jeder Betrieb einzeln zu betrachten. Und wenn man vor Ort sein und man ist auf ganz am engen Raum, wo man eigentlich relativ wenig Buffer hat, das Ganze auszuweiten, außer man schaut den zweiten Punkt an oder einen weiteren Punkt an, wo habe ich meine landwirtschaftlichen Flächen, habe ich die brauchbar erschlossen oder müssen die neuerlich erschlossen werden, wie weit sind sie weg vom Hof, wie ist im Berggebiet die Hanglage, dann muss man das abwägen, was bringt die Investition am Standort eingeengt und da ist eigentlich schwieriger ein Laufstall dementsprechend brauchbar und praxistauglich hinzubringen, weil der Begriff Laufstall, der glaube ich, umfasst eine gewisse Größenordnung. Und wenn ein optimaler Ablauf im Laufstall mit Jungvieh, mit Milchvieh, mit Nachzucht und Tränken vom Vollmilchkälber gewährleistet ist, oft da muss man das Ganze schon im Auge haben, wenn es zu eng ist. Und der Ablauf eher den Tieren nicht zum Wohle beiträgt, weil der Laufstall in meinen Augen braucht einfach eine gewisse Größenordnung, wo die Tiere einen gewissen Bewegungsfreiraum haben, wo sie die Möglichkeit haben, auch im Umfeld nach außen zu kommen, also einen Außenbereich. Aber vor allem, das wissen wir genau, auch in der Herde von Tieren, gibt es einen gewissen Rangkampf und das sieht man ja in der Praxis. Da gibt es die dominanten Tiere, da gibt es die mittleren Tiere und da gibt es eigentlich die Tiere, die schwächeren oder die sich zurückziehen. Und das Ganze, wenn du das beobachtest, wenn ein Rangkampf ist, dass die Schwächeren immer irgendwo in der Ecke stehen oder zum Futterplatz nur dahin kommen, wenn die einen schon genügsam in der Liegebox liegen, dann ist das auch nicht die optimale Lösung vom Laufstall. Und der Punkt 2, das Aussiedeln, die ganze Erschließung und das in einen Hang einzubauen, richten lässt sich viel. Und es gibt etliche Maßnahmen, wo man durch Steinschlichtungen oder sonstigen Maßnahmen den Platz dementsprechend ausweiten kann. Aber es ist auch allem wieder eine Frage der Kosten, Faktor Kosten. Und die nächste Frage ist, was hole ich aus dem Produkt raus? Wie hoch ist die Wertschöpfung? Unmittelbar jetzt wieder in der ganzen Diskussion. Und da muss man, glaube ich, sehr offen und ehrlich diskutieren und jeden Standort spezifisch für sich selbst abstecken. Also es gibt, ich glaube, dass es kein pauschales Patentrezept gibt, Laufstall oder Anbindestall, also das ist immer auf einen gegebenen Standort ins Auge zu fassen.
Jetzt ist es ja so, du hast ja eine Kombinationshaltung und keine Anbindehaltung, das ist ja auf jeden Fall ganz klar zum Unterscheiden. Wie kriegst du deine Bewegungstage zustande? Also erstens, wie viele Bewegungstage schaffst du circa im Jahr? Du hast ja relativ kurze Vegetation im Ötztal. Und wie bewerkstelligst du das?
Also meine Wahrnehmung ist das, dass ich das schon im Auge habe und trotz aus unserer Höhenlage für 1400 Meter im hinteren Ötztal schaue ich, dass aufgrund der engen Lage, dass ich da auch in den Wintermonaten sporadisch, muss ich dazu sagen, die Tiere am Vorplatz vom Stallgebäude lasse. Also ich kann jetzt meine Tiere nicht alle unter einmal aus dem Stall lassen. Ich muss mir das so einteilen, also 2 bis 3 Stück, da sind die da hinten ein bisschen ins Freie gehen, dann sie eine gewisse Frühsonnenstrahlen genießen können, dann sie ein bisschen aushupfen und den Prozess also abwickeln mit 2 bis 3 Stück und das in Partien und dann wieder Einstall. Aber vor allem dann im Frühjahr, das ist, sage ich, bei uns in der Höhenlage Ende April, Anfang Mai, da habe ich unmittelbar schon die Möglichkeit, gleich anschließend an die Hofstelle die Tiere außen zu lassen, über so eine Art Gosse, die nicht ganz ideal ist, aber wo sie sich können, Nachmittag für eine gewisse Zeit, aber da muss man wieder dabei sein und die ganze Sache beobachten und im Auge haben, dann sie da gewisse Tage und Nachmittage nach außen kommen. Aber mein wesentlicher Punkt, und da schaue ich drauf, und das gibt ihnen so ein bisschen die klimatische Veränderung vor und die Vegetation, vor allem in der Almwirtschaft, dass man möglichst früh in die Alpen fährt. Und das ist bei uns Anfang bis 10. Juni, dass man da schon auf die Alm fahren, also mit dem Jungvieh und auch die Kühe. Und dann schaue ich, dass ich da aufgrund unserer Struktur, wo wir auch die Möglichkeit haben, im September noch auf der Alm zu sein, weil wir da einschnittige Wiesen haben, wo ich kann oft eine Nachweide machen. Also mein Zeitraum ist, wo die Tiere auf der Alm sein, von Anfang Juni, 10. Juni, bis Ende September oder die ersten Tage, wenn es die Witterung zulässt, noch Oktober. Und dann, wenn ich auf den Heimbetrieb zurückkomme, Anfang Oktober, und es lässt die Witterung zu und es ist unmittelbar an der Hofstelle das Feldstück nicht zu nass im Hang, dass er da massive Trittschäden haben. Da schaue ich, dass ich eben noch die 10 bis 14 Tage Nachmittag das Vieh noch einmal auf einen Weidegang jetzt im Herbst lasse. Und dann ist eigentlich über die gute, also sind die 120 oder ein bisschen mehr erfüllt. Und ich glaube schon, dass das auch ein gewisses Tierwohl im Zusammenhang in der Praxis ist. Und ich spüre so und ich sehe so, wenn Bins oft so im Oktober rein, die Tage kürzer sein und die Nächte länger und eher schon die kältere Periode ist, das spürt das Viech, die fühlen sich auch im Anbindestall wohl. Und wenn ich sie beobachte, dann muss ich sagen, es geht ihnen recht gut.
Den Eindruck habe ich auch gehabt, wenn wir vorher runter durch den Stall gegangen sind. Du hast ja noch einige Funktionen neben deiner Landwirtschaft. Und jetzt ist ja das immer 2-3 Stück sporadisch auslassen. Das ist ja schon ein kleiner Zeitaufwand, oder? Von welchem Zeitaufwand reden wir da?
Wenn ich das in der Praxis umsetze, sage ich am Nachmittag, mache ich gewisse Vorbereitung beim Stall unten. Und danach ist das jetzt nicht der zeitliche Faktor und Aufwand. Aber da rede ich sicher für 2,5 bis 3 Stunden, weil gleich 5 Minuten raushupfen lassen und dann wieder einen Stall zurück, das ist wenig. Da sollte einfach also bei der Partie ein Zeitraum für 15 bis 2,5 Stunden gegeben sein. Und das nimmst du ja wahr. Und da hast du eine gewisse Vorbereitung auch wieder im Stall und danach gehen sie wieder zurück und da sind sie zufrieden und das ist einfach wieder. Da siehst du einfach die Zusammenhänge unter dem Titel Tierwohl, Tierhaltung. Und das ist abgestimmt, sage ich jetzt einmal, zwischen Mensch und Tier. Und das ist zu unterstreichen.
Jetzt für die Hörer zum Verständnis, das immer auslassen und ein relativ extensives Berggebiet legt ja nahe, dass du biologisch wirtschaftest. Und das machst du nicht, oder?
So ist dem, ja. Ich bin jetzt kein Biobauer unter Anführungszeichen. Ich habe meinen Betrieb konventionell und führe den auch konventionell. Da fragt man sich ja, warum in dieser Lage, in diesem Umfeld extensiv der Gedanke zu Biodiversität, deren Zusammenhang, Praxis auch in der Almwirtschaft. Es ist, glaube ich, wenn ich es jetzt aufgrund meiner Tätigkeit und Funktion auch wahrnehme in unserem Bezirk, wenn ich das jetzt da ein bisschen in den Bezirk einblicken darf, wir haben rund 1300 landwirtschaftlichen Betriebe im Bezirk Imst. Von bis, muss ich sagen, der Bezirk Imst ist ja sehr weit verstreut. Also wenn ich ganz außen in die Inntalfurche gehe und wir haben ein Plateau, wo Gemüsebau, Ackerbau, Milchviehbetriebe sind, aber auch dann die Talschaften, die in die Höhenregionen bis zu 1800, 900 Meter gehen, da ist einfach ganz eine andere Struktur und andere Zusammenhänge. Und wir haben lediglich für die knapp 1300 landwirtschaftliche Betriebe, die einen Mehrfachantrag machen, im Bezirk Imst 100, 105 Betriebe, die noch aktiv Biobetriebe sein. Ein Argument, glaube ich, ist das in den Seitentälern, in der kleinen Struktur, das sind einfach die Bestimmungen, die Kontrollen, die gewissen Auflagen, aber vor allem auch der Ankauf von Futtermitteln, sei es Grundfutter, wenn zwischenzeitlich einmal etwas gebraucht wird, oder der Ankauf auch von Kraftfutter, aber auch, glaube ich, vor allem der Besatz für die Tiere. Wenn ich jetzt die Vollmilchkälber produziere, da sollte ich ja das auch aus einem Biobetrieb nehmen oder wenn ich in meinem Bestand also Kolbinnen oder eine Kuh nachbesetze, dann sollte das auch aus einem Biobetrieb sein. Und da ist einfach das Angebot im Oberland jetzt nicht so groß, vor allem auch in der Rasse Grauvieh. Und da tut man sich dann noch ein bisschen schwer und danach, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, weicht man den gewissen Auflagen oder den gewissen Bestimmungen aus, weil man sich vielleicht auch denkt, auch konventionell ist ein gut praktizierender landwirtschaftlicher Betrieb, der auch das gewisse Tierwohl und das gewisse landwirtschaftliche in der Biodiversität umsetzt. Also ich empfinde, dass da jetzt nicht der große Unterschied ist zwischen konventionell und Bio.
Eine Einschätzung von dir. Glaubst du, dass manche Betriebe in einem extensiven Berggebiet davon profitieren könnten, wenn die Biobestimmungen jetzt ein bisschen gelockert werden würden und sie jetzt einfach die persönliche Einstellung dazu haben, dass sie gern Bio wären? Könnten die eine höhere Wertschöpfung aus dem Betrieb holen oder ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich irrelevant?
Wenn jetzt wenn die straffen Regelungen in der Kontrolle und in der Wiederkontrolle ein bisschen gelockert würden und auch ein wenig der Zugang zu dem Ganzen in einer gewissen Lockerung dargestellt werden, wäre der eine oder andere Betrieb, glaube ich, schon bereit, das in der Praxis umzusetzen. Ob die Wertschöpfung in der Clanstruktur, wo man eigentlich für nicht jetzt großen Stückzahlen reden, die einem da jetzt in der Vermarktung zugeführt werden, glaube ich nicht, dass das jetzt der wesentliche Faktor ist, wo das Einkommen dementsprechend da und zu unterstreichen ist, weil das Gegenüber, glaube ich, auch der Aufwand und der Einkauf von, wie schon erwähnt, von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln das Ganze schon wieder eher zurückdrängt. Also ich empfinde nicht, dass jetzt dieser Biozuschlag, den man immer unter Anführungszeichen sagt oder auch publiziert, dass der das so massiv aufwertet.
Jetzt ist es so, dass gerade in Bergregionen ja doch direkt Vermarktung relativ stark boomt und viel auch über den Tourismus vermarktet wird. Oder ist immer die Einschätzung falsch?
Also da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Okay.
Wir haben gute Betriebe, die in die Direktvermarktung gut praktizieren und umsetzen. Und wenn ich die derzeitige Situation wahrnehme, wo man jetzt so die ganzen Diskussionen im Bereich von Milch, wo die ganzen Aktionen und Schleuderaktionen auch im Lebensmittelhandel über die Bühne gehen, aber auch der Fleischbereich, muss ich unterstreichen, der hat sich von den letzten zwei Jahren, vor allem das letzte Jahr, stabilisiert, wo relativ eine gute Wertschöpfung ist. Und wenn wir jetzt den Tourismus ansprechen, wenn ich schaue, dass das Ötztal 4 Millionen Nächtigungen hat und dass das hintere Ötztal, sprich der Standort Sölden, knapp an die 2 Millionen Nächtigungen hat und wir genau wissen, dass wir Gastronomie- und Hotelleriebetriebe haben und trotzdem unsere produzierten Produkte zur Gänze und vor allem da sprich ich jetzt den Viehmarkt an, über die Rinderzucht Tirol vermarkten, also die Schlachtvieh da abholen, dann zur Schlachtung bringen und dann veredeln und wieder zurückgeholt wird, dann ist in dieser Wertschöpfung, fehlt einfach die Wertschätzung. Und das Ganze müsste jetzt, wo wir auch sehen, wie spannend der Markt ist, müsste auch im Gastronomie-Belieferungssektor, wo die Gastronomie für Großhandel angeliefert werden, einen höheren Stellenwert bekommen. Und den haben wir einfach nicht. Wir diskutieren derzeit über den Lebensmittelhandel und deren Molkereiprodukte, Milchprodukte. Wir wissen ganz genau, dass der Schweinemastmarkt total unterbewertet ist. Wir wissen, Und das habe ich in Erfahrung gebracht, dass der Basispreis für Schweinefleisch bei 1,40 Euro liegt und mir der Schweinebauer in Oberösterreich sagt, wenn er sein Schwein schlachtet und das hat ein Gewicht zwischen 90 und 100 Kilo und hat am Haken knapp 200 Euro, dann ist der Deckungsbeitrag unter dem mehr wie richtig wäre. Und das Thema Herkunftskennzeichnung, das wäre angebracht. Und da müssen wir schauen, dass wir vor allem im Tourismus, in der Gastronomie, in der Hotellerie dem Gast sagen, wo unsere Produkte herkommen und nicht nur eine Geschichte an der Speisekarte erklären. Das muss ehrlich, fair, transparent und offen dargestellt werden. Und das, glaube ich, ist unsere große Aufgabe, in einem gewissen Schulterschluss ehrlich und objektiv dem Kunden, dem Gast zu unterbreiten.
Das heißt, jetzt kurz zusammengefasst, die Produkte, die eigentlich bei euch in der Bergregion produziert werden, werden eigentlich hauptsächlich jetzt außerhalb von der Region verkauft und Direktvermarktung ist nach wie vor eine Nische.
Richtig. Also, wie du sagst, die Direktvermarktung ist eine Nische. Ich möchte aber auch unterstreichen, es gibt gute Direktvermarkter, die einen guten Schulterschluss mit einzelnen Betrieben haben. Aber wenn du die Verhältnismäßigkeit zu der Stückzahl der Betriebe wahrnimmst, dann ist da massive Luft nach oben.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja an jedem Mal Tropfen auf dem heißen Stein wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Hättest du praktikable Vorschläge, wie man dieses Thema Herkunftskennzeichnung angehen würde? Weil so wie ich das jetzt von dir ausgehört habe, würde das euch einer kleinstrukturierten Berglandwirtschaft ja massiv in die Schuhe helfen.
Meine Vorschläge wären einfach, dass man das Bewusstsein Herkunftskennzeichnung, ich glaube, es ist jetzt nicht die enorme Wertschöpfung aus dem Produkt, aber es ist jenes, wo Betriebe sagen, aus der Region hole ich das Produkt, bring's dem Gast aufs Teller und damit hat er nicht nur am gastronomischen Betrieb eine höhere Wertschätzung, er hat eigentlich auch den landwirtschaftlichen Familienbetrieb, der durch sein Dasein, durch seine landwirtschaftliche Praxis nicht nur ein Produkt erzeugt und in die Direktvermarktung bringt, er hat einen Mehrwert. Und der Mehrwert für den Tourismus ist der Lebensraum, wo der Gast nach dem Frühstück oder unter Tag, sei es jetzt im Winter, wandern geht, Skifahren geht, aber vor allem in den Sommermonaten wandern geht und die Berge und den Lebensraum dementsprechend gepflegt unter dem Begriff Erholungsraum, Kulturlandschaft erlebt. Und das ist der wesentliche Beitrag, den die Berglandwirtschaft fürs Gesamte bringt. Und wenn wir die Faktoren zusammenzählen, wäre das, glaube ich, nicht nur angebracht, dass man das unmittelbar ins Auge fasst. Da sollte man auch aus Grund der Einstellung und wenn wir in die touristische Werbung reinschauen, wo wir eigentlich die positiven Bilder und die Eindrücke den Gast übermitteln, oft soll man dem den landwirtschaftlichen Betrieben also beimessen und parifizieren lassen, dass er eine Wertschöpfung hat und dass er sagen kann, ich bin nicht nur auf dem Boot, ich bin vor im Boot dabei. Und genau das war das, was wir brauchen würden und sollten weniger darüber nachdenken, wie wir Lebensmittel und Nahrungsmittel außerhalb von Österreich oder außerhalb von Europa an unserer Lebensmittelkette bringen, weil zuerst sollte die Region, zuerst sollte das Umwelt im Fokus sein und danach sollte man über den Tellerrand hinausschauen. Aber im Vordergrund ist das zu stellen, wo vor dem wir, wo wir die Heimat haben, wo wir leben, wo wir den Lebensraum haben und wo wir in den verschiedenen eben in unseren Wirtschaftszweigen, sei es der landwirtschaftliche Bereich, sei es der touristische Bereich, sei es angegliedert, das ganze Handwerk und alles, was zusammenhängt mit dem direkt und indirekt, das sollte man nicht nur im Fokus haben, da sollte man nur dementsprechend leben, weil da dreht sich's lei um ein paar Cent. Und wenn ich dir multiplizieren kann, sei es bei der Milch, sei es beim Fleisch, sei es beim Gemüse oder dergleichen, oft wäre das Ganze ein gewisses Miteinander und das wäre die Botschaft, die wir unbedingt müssen miteinander tragen.
Wie ist die Situation im Moment? Inwieweit bezahlt, also Tourismus ist ja ein Riesenwirtschaftsfaktor im Endeffekt, also da sind ja schon ein paar Euros drinnen, würde ich jetzt einmal behaupten. Inwiefern bezahlt der Tourismus die Arbeit von den Bauern, die im Endeffekt die Kulturlandschaft so pflegen, damit halt der Tourist da auch gern herkommt? Wird das im Moment vergütet und wann ja, wie, inwiefern?
Also die direkte Vergütung ist jetzt nicht gegeben.
Wäre das ein Wunsch oder ist das eigentlich ein falscher Weg?
Es ist nicht nur ein Wunsch, es wird auch angedacht, aber in Zeiten wie diesen, wo alles redet vom Sparen und oft ist das ganz schwierig zu lukrieren. Ich glaube, es muss jetzt nicht der Begriff grüne Euro oder Kulturlandschafts-Euro. Es wäre schon die Wertigkeit dementsprechend, wie wir davor angesprochen haben, wenn man das Produkt, das Erzeugte, das die Landwirtschaft direkt und überregional durch die Veredelung in den Handel bringt, wenn das mit einem gewissen Preis auch honoriert wird und angenommen wird, oft steigert es damit die Wertschöpfung in der Landwirtschaft und dann wär da schon eine gewisse Diskussion, die jetzt auch geführt wird, halb so, wie soll ich sagen, halb so emotional, wie das Ganze, ja.
Also das ist schon ein sehr emotionales Thema, aber also vor allem dieses Höfesterben ist ja in den Bergen schon relativ stark. Weiß nicht, weißt du circa, wie viel Höfe das bei euch jetzt ja zusperren in Tirol? Oder wie sich so der Strukturwandel entwickelt?
Das Thema Strukturwandel, das Thema Höfesterben ist österreichweit, bundesländerweit ein Thema. Was meine Wahrnehmung ist, dass eher im Berggebiet, und das sagen uns die Zahlen, in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, dass da die Betriebe stabiler sein. Unter Umständen aufgrund der kleinen Struktur, auf Umständen des Nebenerwerbs, vielleicht im Zusammenhang, weil die Betriebsführer nur ein bisschen einen anderen Zugang haben, aber Vollerwerbsbetriebe in den Gunstlagen, die auch mit massiven Herausforderungen zu kämpfen haben, dass es da immer schwieriger wird und nicht nur in den Gunstlagen, auch im Berggebiet, die junge Generation für die Zukunft zu motivieren, den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, wie der Betrieb dasteht, wie die Elterngeneration und die Vorfahrgeneration den Betrieb aufgebaut haben, wie weit schon immer zeitgerechte Investitionen erfüllt worden sein und wie eigentlich jetzt auch derzeit die Herausforderungen sein. Und wir sind unter besonderen Herausforderungen und ich nehme es auch wahr im Umfeld. Es gibt sehr engagierte junge Betriebsübernehmer, junge Familien, die in den Betrieb sehr wohl übernehmen, aber einen Faktor immer wieder ansprechen, das ist die gewisse Doppelbelastung. Also Nebenerwerb, betrieblichen Führung des Betriebes, aber auch, und das darf man nicht außer Acht lassen, die Bürokratie und die Überregulierung in einzelnen Bereichen, eine gewisse Kontrolle, überschaubare Kontrolle in einem gewissen Rahmen ist berechtigt. Aber wir nehmen jetzt immer mehr wahr, dass viele Einzelbereiche gesondert durch Bestimmungen, durch Auflagen, durch Regulierungen noch mehr kontrolliert werden. Aufzeichnungspflichten, Stichtage und dergleichen, die dann dahingehend führen, dass da die Begeisterung, die Motivation und das eigentliche Dasein am elterlichen Betrieb oder das eigentliche Dasein am landwirtschaftlichen Betrieb in der Praxis, in der täglichen Arbeit einfach hemmen. Und das Ganze ist auch ein gewisser Beitrag oder löst auch ein gewisses aus, wo Betriebe einfach nicht mehr weitergeführt werden. Und das einmal, glaube ich, schon an einer Zeit angekommen, wo 5 vor 12 ist. Und das muss uns gelingen, zu erkennen und das Ganze dementsprechend ins Auge zu fassen, dass man diese Regulierungen in ein gewisses Maß zurückfahren, was nur für einen Betrieb in seiner Betriebsführung erträglich ist. Mir ist sehr, sehr wohl bewusst, dass es immer schwieriger wird, auch politische Weichenstellungen und Entscheidungen zu finden, weil es hängt ja auch von gewissen Konstellationen in der politischen Landschaft an. Und je nach Gruppierung will jeder seinen Beitrag dazu leisten. Aber genau diese Entscheidungsträger auf der Spitze der politischen Entscheidung, sei es im Land, aber vor allem auch im Bund, und was uns massiv belastet, sei die Maßnahmen der EU, ich sprich nur zwei Punkte an, Entwaldungsverordnung, generell über ganz Europa gestülpt, 27 Staaten, oder Renaturierung, der Begriff, auch in Form einer Verordnung, ist in den nationalen Staaten umzusetzen. Und da fehlt einfach das Gespür und der Zugang, wo die Praxis schon ganz anders in vielen landwirtschaftlichen Betrieben geführt wird. Und wenn ich nach Österreich oder auf unsere Bundesländer denke, wo wir schon so viele Maßnahmen durch Umweltprogramme haben oder die Maßnahmen durch Biodiversität. Also da wäre dieser Blick, die das fordern, höchst an der Zeit, an der Basis vorbeizuschauen und das einmal in der Realität wahrzunehmen, dann glaube ich, würde es auch die eine oder andere Entscheidung dementsprechend anders ausfallen.
Jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift, es war jetzt sehr spannend, aber kommen wir doch wieder zurück zur Rinderhaltung, vor allem zum Anbindestall, wegen dem ich ja ursprünglich zu dir hergefahren bin und zur Kombinationshaltung. Wie schwer fällt es die Betriebe im Berggebiet, dass sie diese 120 Bewegungstage einhalten? Hat da jemand durch die kurze Vegetationsperiode manchmal Schwierigkeiten, dass er das erfüllt, oder geht sich das eigentlich locker aus?
Also der Begriff locker ausgehen will ich jetzt nicht so unterstreichen. Aber ich glaube, es ist immer vom jeweiligen Betriebsführer, von der jeweiligen bäuerlichen Familie eine persönliche Entscheidung. Wenn ich eigentlich die 120 Tage im Auge habe und ich weiß, das ist der Punkt, sein tut es immer das, wie gehe ich damit um. Und wenn ich eigentlich meine leidenschaftliche Landwirtschaft und Bauersein als oberste Priorität sehe, oft ist der Faktor Zeit nicht das Wesentliche. Er gehört dazu. Aber ich nehme auch immer wieder wahr, dass unterschiedliche Zugänge sein. Der eine sagt sich, ich tue das gern, ich lasse meine Viecher raus, ich befasse mich mit dem, ich schaue, dass ich einen Vorarbeiter habe, wo sie auch mehr wahrnehme, sprich im Frühjahr raus, wo schon, was die unsere ältere Generation wahrscheinlich nicht getan hätte, dass ein gewisses Feldstück da schon zur Vorweide genützt wird, dann die praktische Umsetzung in der Alm, den Zeitraum und auch im Herbst die Nachweide. Da sieht man bei vielen Betrieben, die befassen sich mit denen, es ist der Faktor, wo auch Zeitaufwand ist, aber wenn ich das gern tue und das zwischen Mensch und Tier abstimme, oft tue ich das ja als Leidenschaft und dann stört mir das auch nicht vor, diese Zeit für das zu investieren. Aber ich nehme in unserer Berufsgruppe Bauern, bäuerliche Familienbetriebe wahr, die sich sagen, ich tue das Notwendigste und beschäftige mich mit der übrigen Zeit mit etwas anderes, mit einem Hobby oder sich mit einem Thema oder beruflich ansonsten. Aber das ist, glaube ich, ganz einzeln betrachtet, wie einer dazu steht und wie einer das abwickelt. Es gibt den einen, der sagt, ich will das öfter tun und ich führe das also durch. Und der eine sagt, wie ich schon gesagt habe, ich tue das Notwendigste, aber ich Vormittag und Nachmittag irgendwo im Gasthaus oder auf der Tankstelle zu einem Hager, zu einem Austausch, das Viech, ja, ist im Stall.
Bemerkst du durch das, dass du das ja relativ ernst nimmst mit Auslassen, Verbesserungen in der Fruchtbarkeit oder wann jetzt eine Kuh brünstig ist, dass du es leichter siehst, wie wenn die jetzt den ganzen Winter nur im Stall steht, in Anführungszeichen? Zahlt sich der Mehraufwand aus?
Das ist sicher ein wesentlicher Faktor, wenn ich die Möglichkeit, und wenn es nur zwischen und sporadisch ist, wenn ich die Tiere kann nur auslassen und wenn ich in Stall ist natürlich auch eine gewisse Beobachtung gegeben und du nimmst schon wahr in der Fruchtbarkeit, wie verhält sich das Tier, wo, in welchem Zeitraum ist jetzt, und wenn ich mir da eben das Ganze ein bisschen im Hinterkopf festhalte oder auch dementsprechend dokumentiere und auf das hinarbeite und sage, ja, in den und den Zeitraum müsste jetzt die Kuh brünstig sein und ich nehme das und ich lasse die auch vor dem Stall raus oder lasse ihn in einer gewissen Bewegung raus, oft hilft mir das schon. Und ich glaube, das Tier zeigt das so anders und in der Wahrnehmung ist so anders. Also das ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, da habe ich oft auch im ganzen Fruchtbarkeitsablauf eine gewisse Nicht-Garantie, aber ein Herantasten und das Ganze dementsprechend im Auge zu haben und gezielt auch darauf hinzuarbeiten.
Du hast vorher einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar eben zeitgerechte Investitionen. Und da gehört ja auch unter anderem halt Stallbau dazu. Und wie du vorher erklärt hast, eben in beengter Lage ist ja dann doch oft der Anbindestall eine von den praktikabelsten Lösungen. Glaubst du, es ist notwendig, dass wir auch in Zukunft Anbindestelle fördern unter gewissen Umständen, damit einfach die Berglandwirtschaft erhalten bleiben kann?
Also ich weiß ganz genau, dass die Richtlinien und Bestimmungen ausarbeiten, sei es auf Landes- und Bundesebene, für dem nicht viel halten. Aber was muss ich, glaube ich, schon unterstreichen und sagen, die über Richtlinien, Bestimmungen und Verordnungen nachdenken, die sollten sich auch mit dem Thema vor Ort und mit deren Praxis auseinandersetzen. Und wir sehen es ja, für die Zukunft ist eine kleine strukturierte Landwirtschaft genauso wichtig wie unser größerer Betrieb, unser Vollerwerbsbetrieb. Und das Ganze auch in Zukunft im Auge zu haben, sollte man nicht alibimäßig sagen, es gibt nicht mehr die Laufstallunterstützung in der Investition. Man soll die Kombinationshaltung dementsprechend auch im Auge haben, wo man den Anreiz schafft, in der Überlegung, wie kann ich das bestmöglich, vielleicht kann ich so trennen, dass ich meine Milchkuh oder Mutterkuhherde in die Anbindung bringe und die Jungviehaufzucht in einen gewissen Bereich Laufstall bringe. Und wenn es möglich ist, in der Ausweitung einen gewissen Auslaufbereich dementsprechend ins Auge zu fassen, dass das so also ein Gesamtkonzept ist für die Zukunft. Anbindehaltung mit Auslauf und das Ganze auch in der Investitionsunterstützung für kleinstrukturierte Betriebe in dieser Überlegung und dementsprechend das auch ins Auge zu fassen, man muss sich allem mit der Vor-Ort-Situation auseinandersetzen. Und das wär sehr, sehr hilfreich, wenn man das nicht einfach aus ideologischen Gründen sagt, das gibt es nicht mehr. Man muss das Ganze für die Zukunft betrachten. Und ich glaube auch, und das nehme ich auch wahr, eine gute Praxis in der Anbindehaltung, in der Kombination mit einem gewissen Bereich Auslauf, aber auch Vorweide, Almwirtschaft, Weidegang, ist eine hohe Priorität für unsere Landwirtschaft in den Berggebieten. Und man darf auch nicht außer Acht lassen. In diesem System Kombinationshaltung hat der Mensch und das Tier, glaube ich, nur die engere Verbindung wie in einem Laufstall. Ich gehe da direkt persönlich über den Futtertisch, ich gehe da direkt möglichst nah an die Kuh, nimm sie das ein oder andere Mal nicht nur zur Hand, lege auch einen Holf dran, weil ich zum Stier fahre, weil ich auf die Alm fahre, weil ich sie wieder am Riemen vom Auslauf hole und zum Standplatz führe. Und das ist auch so ein Zusammenhang, was sehr positiv ist. Und das sollte man auch im Fokus haben und im Auge haben, dass das zwischen Mensch und Tier eigentlich sehr, sehr gut ist.
Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Das heißt eigentlich, Mensch- und Tierbeziehung, wenn wir das ein bisschen besser bewerben würden, dann da hat man wahrscheinlich ganz schön viel Staub und ein negatives Image, könnte man vermutlich mal abwischen aus der Kombinationshaltung.
Dieser Meinung bin ich auch. Und noch mehr wegwischen könnte man, wenn dir die Richtlinien und Bestimmungen und den Zuruf von außen, also Posaunen, wenn die sich einmal wieder vor Augen führen, was ist landwirtschaftliche Praxis, was ist ortsübliche Praxis, was ist das Tägliche, was der Bauer an seinem Betrieb mit seiner Familie, mit Viech sich antut, wie er es praktiziert, wie er es lebt. Und das Ganze hat da, glaube ich, auch einen ganz anderen Blickwinkel in der ganzen Diskussion.
In dem Sinn wünsche ich dir weiterhin in Haus und Hof ganz viel Erfolg, weiterhin viel Freude mit deinem Anbindestall und im Sommer mit der Alm. Ja, und ich sage danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, hallo, wir sind der Landwirt-Podcast und wir freuen euch, dass ihr zuhört.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.